Deutschlandfunk Kultur. Freispiel.
An einem Augusttag des Jahres 1961 steht eine junge Frau am Fahrkartenschalter des Magdeburger Hauptbahnhofs. Sie will nach Leverkusen, dahin, wo schon ihre Freundinnen sind, Chemiefacharbeiterinnen wie sie. Der Weg geht über die Sektorengrenze von Berlin. Der Zug fährt in 5 Minuten. Gerade noch rechtzeitig betritt ein junger Mann die Halle. Er hat 25 Rosen in der Hand, die zu besorgen ihn 7 gefrorene Hühnchen aus den Kühlräumen seines Forschungsinstituts gekostet hat. Bitte bleib, sagt er, ich will dich heiraten. Die junge Frau ist peinlich berührt, auch weil alle sie anstarren. Sie nimmt die Rosen und erbittet sich Bedenkzeit. Der Zug nach Berlin fährt ohne sie ab. Am anderen Morgen bekommt der junge Mann unerwartet Hilfe vom Staat. Die Sektorengrenze in Berlin wird geschlossen, Stacheldraht gezogen, schließlich die Mauer gebaut. Inzwischen haben meine Eltern goldene Hochzeit gefeiert. Ich kann mich irren, Johanna, aber ich denke, dass ich meine Existenz auch dem Bau der Mauer verdanke.
Schubladen, ein Generationsporträt von Shishi Pop und Gästen.
Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Auf diesem Bild sieht man eine Frau mit einem langen Schleier, den sie mit weit ausgebreiteten Armen über einen riesigen Erdball hält. Es handelt sich um eine Marienstatue aus Bronze, die im Innenraum einer katholischen Kirche steht. Neben der Statue steht meine Mutter, die mich als Baby auf dem Arm trägt und mich der Statue entgegenhält und sagt: Heilige Mutter Gottes, ich übergebe dir dieses Kind. Nimm es auf in deine Gemeinschaft. Halte deine schützende Hand über dieses kleine Mädchen. Behüte es ein Leben lang. Amen. Ich möchte mit euch über meine Mutter sprechen.
Maya Mama, emancipiro vanae shenjina.
Ich übersetze das mal für dich. Meine Mutter ist eine emanzipierte Frau.
Ana ateist, ana rabotajet na zavodje, i unije tvaje deti. Malchik i Devochka.
Sie ist Atheist, sie arbeitet im Betrieb und sie hat 2 Kinder, einen Jungen und ein Mädchen.
Stopp. Peggy, erkläre, warum nicht Atheistin?
Warum nicht Atheist?
Nina, mir wurde erzählt, meine Mutter hätte mich genau geplant. Mein Vater musste seine Dienstreise unterbrechen, um mich zu zeugen. Für meine Erziehung hat sich meine Mutter 6 Monate Zeit genommen, dann fingen sie wieder an zu arbeiten und ich kam in die Kinderkrippe.
Alexandra, mir wurde erzählt, dass meine Mutter Kindergärtnerin gewesen ist. Als ich geboren wurde, hatte sie einen Grund, nicht mehr zu arbeiten. Die ersten Jahre meines Lebens habe ich mit meiner Mutter gemeinsam in unserem Wohnzimmer verbracht. Ich habe auch einen Beweis dafür aus dem Ausbildungsbuch meiner Mutter, Kind und Jugendlicher in der Erziehung 1967. Das Kleinkind gehört, wie Pestalozzi das in unnachahmlicher Weise beschrieben hat, in die mütterliche Wohnstube. In dieser mütterlichen Wohnstube ist Raum für eine Welt, die ganz auf die kindeigenen Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Stopp. Erkläre, mütterliche Wohnstube?
Na, gemeint ist das Wohnzimmer an sich als ein Schutzraum. Es handelt sich um ein ganz normales Wohnzimmer mit einer Sofagarnitur und einem kuscheligen Teppich. Ein postnataler Geborgenheitsraum jenseits des Bösen.
Mein erster Eindruck von Nina ist, dass sie ein doppelt überbehütetes Töchterchen ist. Von ihrer Mutter und der Jungfrau Maria.
1968. Ich bin 4 und ein Ostkind, das nicht in den Kindergarten darf, weil es nicht genügend Plätze gibt. Aus Langeweile male ich die Buchstaben aus der Zeitung ab.
Posle raboti. Maja mama sabotice o zajocnom opogenii i domažni rabotje. Skoro ona. Ingenieur Elektrik.
Nach der Arbeit kümmert sich meine Mutter um ihr Fernstudium und die Hausarbeit. Bald ist sie ein Elektroingenieur.
Stopp, erkläre. Warum nicht Ingenieurin?
Ich stelle fest, dass ihr ja bei einem Wort wie Ingenieur oder Atheist ausschließlich an Männer denkt.
Peggy, definiere Emanzipation.
Gern. Emanzipation ist die Befreiung von Individuen, von Gruppen oder von Klassen aus jeglichen Formen von Abhängigkeit.
Emanzipation ist die Befreiung der Frau aus dem Patriarchat. Ich habe dir ein paar Bücher mitgebracht aus dem Bücherschrank meiner Mutter. Das hier zum Beispiel scheint so eine Art heiliger Text gewesen zu sein. Also alle haben das gelesen hier, das Drama des begabten Kindes.
Stopp. Bezieht sich das auf dich?
Es geht um gewaltfreie Erziehung. Also ja, das bezieht sich auch auf mich. Dann geht es hier weiter mit Simone de Beauvoir, Das andere Geschlecht, ein Klassiker. Und dann hier Virginia Woolf, das ist eine Engländerin, oder würdest du sagen Engländer? Ein eigenes Zimmer, das war natürlich programmatisch gemeint. Hier Christa Wolf, Cassandra, da muss ich wohl nichts dazu sagen. Und dann hier ein sprechender Titel, Die Scham ist vorbei.
Annette, ich habe dir einen Beweis mitgebracht für den Stand der Emanzipation meiner Mutter in meinem Geburtsjahr 1971. Es ist ein Brief, den meine Großmutter väterlicherseits an meine Eltern geschrieben hat. Die Preise steigen ja enorm die letzte Zeit. Ich denke so viel an euch. Vor allem denke ich mit Sorge dran, dass du, Helmut, das ist mein Vater, dadurch, dass die süße kleine Johanna da ist, das bin ich, ja rein zu nichts mehr kommst, außer dem Haushalt.
Stopp, erkläre. Hat dein Vater keine Arbeit?
Mein Vater verdient als freier Künstler kein Geld, aber er führt den Haushalt und er kümmert sich auch um mich. Die ganzen Jahre vergehen, du bist in nichts gesichert, ohne jede Altersversorgung. Was soll daraus später bloß mal werden, Helmut? Auch wenn ich es alles nicht mehr erlebe, möchte ich es euch doch erspart wissen. Dein ganzer Fleiß im Haushalt bringt dir selbst rein nichts ein. Überhaupt passt es mir nicht, dass du eine Rente später deiner Frau verdankst. Das ist ja Hohn. Mir wird, wenn ich an euch dabei mit eurer Verblendung denke, immer Angst und Bange. Die ganze Welt hat Unrecht, nur ihr habt immer Recht.
1974. Mein Vater entdeckt sein Herz für den Abwasch. Die Messer, Tassen und Teller bekommen die Namen seiner Kollegen. Ab und an geht auch mal jemand kaputt. Meistens ist es der Direktor oder der Parteisekretär.
Noch mehr sprechende Titel aus dem Bücherschrank meiner Mutter. Wie vergewaltige ich einen Mann? Der weibliche Eunuch. Und das hier fand ich interessant. Über dieses Buch hat meine Mutter mal gesagt, wenn sie das vor ihrer Ehe gelesen hätte, das hätte ihr Leben verändert. Hier, Alice Schwarzer, Der kleine Unterschied und seine großen Folgen.
Johanna, ich habe dir ein Lied mitgebracht, das meine Mutter gehört hat, als sie meinen Vater kennengelernt hat. Das Lied lief aber nicht auf Radio DDR2, sondern auf NDR2.
Als ich Annette kennengelernt habe, fiel mir zunächst auf, wie anders sie riecht. Irgendwie fremd. Und in dieser Fremdheit schien eine Verheißung zu liegen.
Cindy, oh Cindy, dein Herz muss traurig sein. Der Mann, den du geliebt, liest dich allein.
Mein Vater hat sich in meine Mutter verliebt, als sie sich in der Kunsthochschule kurz unter den Tisch legte, um zu schlafen.
Mein Vater hat sich in meine Mutter verliebt, weil sie so unnahbar, so undurchschaubar und so geheimnisvoll war.
Mein Vater hat sich in meine Mutter vor der Kreuzkirche in Dresden verliebt, als er sie dort mit ihrer Freundin Nella traf, der er noch 50 Mark schuldete.
Mein Vater hat sich in meine Mutter verliebt auf den Gemeindefasching in der Fideliskirche in Stuttgart. Sie trug ein weißes Kleid mit einem großen roten Pfeil, der nach oben zeigte und der Aufschrift Einbahnstraße.
Mein Vater hat sich in meine Mutter verliebt, weil sie ihn davon überzeugt hat, dass es das Beste für ihn ist.
Meine Mutter hat sich in meinen Vater verliebt, als er lässig im Tor der Hockeymannschaft von Aufbau Börde Magdeburg stand und keinen Ball durchließ.
Peggy, meine Mutter hat mir beigebracht, dass es wichtig ist, einen Beruf zu haben. Und zwar für meine persönliche Entwicklung.
März 1971. Meine Mutter stellt ihre letzte Bademodenkollektion für Nina Ricci fertig. 3 Wochen später werde ich geboren.
Maja Mama nisnajet Nina Ricci.
Ricci.
Meine Mutter kennt Nina Ricci nicht. Aber sie hat mir 2 wichtige Dinge beigebracht. Dreck reinigt den Magen und ohne Fleiß keinen Preis. Guck mal, das habe ich hier in meiner Schublade gefunden. Peggy Mädler wird für gutes Lernen in der sozialistischen Schule und für vorbildliche gesellschaftliche und außerschulische Arbeit im Schuljahr 1983 diese Urkunde verliehen.
Peggy Mädler wird als Anerkennung für erfolgreiche Teilnahme an der Bewegung Messe der Meister von Morgen diese Urkunde zuerkannt.
Stopp! Erkläre die Meister von Morgen?
Ilja, das ist jetzt ein bisschen zu schwer für dich. Das hat was mit Kabeln und mit Technik zu tun.
Jetzt, wo ich Peggy kennenlerne, muss ich feststellen, dass sie eine beflissene Streberin ist, unter deren zur Schau gestelltem Überlegenheitsgefühl ich stark leiden würde, wenn ich mit ihr befreundet wäre. Mit mir hat niemand über Leistung geredet oder was sie wert ist. In der Familie meiner Mutter gab es ein mittelständisches Textilunternehmen, das für sie jährlich eine Dividende von 90.000 D-Mark abwarf. Obwohl sie als Mutter nicht gearbeitet hat, hatte sie immer Geld. Heute denke ich, dass es ihre Schuld ist, dass ich den Bezug zwischen Beruf und Geldverdienen nicht herstellen konnte.
Im Tischtennis bin ich leider nur Zweite geworden. Aber diese Urkunde hier ist noch schön. Peggy Mädler erhielt beim Wettstreit der jungen Talente auf dem Gebiet Rezitation das Prädikat ausgezeichnet.
Ich stelle fest, dass ich vor Peggy Mädler Angst bekomme. Mein Vater hat für eine amerikanische Computerfirma gearbeitet. Keiner in der Familie hatte ein klares Bild von seiner Tätigkeit. Heute denke ich, es ist seine Schuld, dass ich den Bezug zwischen einer sinnvollen Tätigkeit und Geldverdienen nie hergestellt habe.
Stopp. Erkläre. Sind deine Eltern Kapitalisten?
Definiere Kapitalist.
Ich habe gelernt. In der BRD gibt es große soziale Unterschiede zwischen armen und reichen Menschen. Die zahlenmäßig kleinste Klasse der Kapitalisten ist sehr reich. Kapitalisten bewohnen prächtige Häuser, tragen kostbare Kleidung, machen große Reisen und halten sich viele Wochen im Jahr in Kurorten auf. Sie feiern oft rauschende Feste, bei denen die teuersten und auserlesensten Speisen und Getränke auf den Tisch kommen. Heimatkundebuch, Klasse 4.
Mit 7. Ich sitze mit meiner Mutter im Wohnzimmer auf dem Sofa und wir schauen Schwarzwaldklinik.
Ich habe ein Bild mitgebracht. Das ist im Grunde ein durch und durch graues Bild. Es ist wahrscheinlich November, es regnet und es scheint kalt zu sein. Die Menschen in diesem Bild stehen in einer langen Schlange hintereinander und warten in einer trostlosen Gegend, vor einem, wie ich finde, sehr hässlichen Haus. Und an diesem grauen, trostlosen Haus steht in riesigen Lettern geschrieben Arbeitsamt und darunter etwas kleiner Leistungsabteilung. Ich möchte mit euch über Kapitalismus reden.
Ich werde jetzt herausfinden, was vom Kapitalismus in Form von Paketen überhaupt im Osten bei Annette angekommen ist. Brief meiner Großmutter väterlicherseits aus meinem Geburtsjahr 1971. Ich habe gestern ja nun endlich den Vita-Vit-Kochtopf gut verpackt abgeschickt. Hoffentlich kommt er auch an. Zum Glück war ja Arni da, der mir das Paket sofort zur Post trug. Es war 10 Pfund und 300 Gramm schwer. Ich hätte es niemals tragen können.
Der Postbote klingelt an der Tür. Meine Mutter kommt mit einem Paket die Treppe hoch. An der Aufschrift Geschenksendung, keine Handelsware, ist zu sehen, dass es sich um ein Westpaket handelt. Alles an dem Paket ist noch zu verwenden, vor allem der Bindfaden. Also knüppert meine Mutter die Knoten auf. Meistens bricht ihr dabei ein Nagel ab, was dazu führt, dass sie erst einmal jammert. Das dauert.
Aber schließlich packt sie aus. Eine kleine Flasche 4711, Kaffee, teure Zigarren, lauter nette Sachen, die sie da nicht haben, ein Druckspüler, ein Vita-Vit-Kochtopf.
Stopp, Johanna, erkläre. Vita-Vit-Kochtopf.
Moment, das stand hier irgendwo. Das ist da ganz was Neues. Sie wären hell begeistert und hier steht er rum.
Laut Ministerium für Staatssicherheit, das Stichproben gemacht hat, befanden sich in den Westpaketen folgende Gegenstände. Schokolade, Kaugummi, Bonbons, Kosmetika, Seife, Kaffee, Spraydosen, Cremedosen, Wasch- und Scheuermittel, Teschnerwaren, Strumpfhosen, Kekse, Puddingpulver, Backpulver, Konserven, Zahnpasta, Kaffeefilter, lösliche Granulate, Tee, Kakao, Gewürze, Wurst, Pralinen. Keine Kochtöpfe.
Ich habe hier noch eine schöne Schweizer Uhr für Bettinchen,
einen silbergrauen Dielenmantel, sehr gut und erstklassig, wie es in der ganzen Zone nicht zu haben ist, Blattgold für den Grabstein, mehr Tabak, mehr Kaffee.
Ist hier nicht angekommen.
Doch, ich habe hier den Beweis. Bettinchen bedankt sich so rührend glücklich über die Uhr, die sie nun täglich trägt und dadurch immer an mich dächte.
Angekommen ist Folgendes. Hier ist der Zettel mit dem Inhalt. 250 Gramm Haselnüsse, 250 Gramm Walnüsse, völlig unnötig, wir hatten nämlich einen Walnussbaum im Hof, 5 Tafeln Schokolade, eine Damenbluse, die immer beim ersten Waschen einlief, 5 Plastiktüten.
Mir scheint, Annette hat keine Ahnung, was das Paketepacken für meine Großmutter bedeutet hat. Hier schreibt sie uns. Ich selbst habe rasend zu tun mit dem Paketepacken für die Ostzone. Ich arbeite hier im Akkord geradezu. Heute Morgen 3 Stunden an 2 Paketen. Man wird verrückt. Kartons kleiner schneiden, alles abwiegen und dann hinschleppen. 2 Pakete zu je 6 Pfund, was für mich das Äußerste ist, was ich schleppen kann. Morgen geht es weiter.
Warum hat deine Oma keine Tampons geschickt? Die hätten wir wirklich gebraucht. Unsere waren dick wie die großen Zehen ausgewachsener Männer.
Jetzt, wo ich Annette etwas näher kennenlerne, muss ich leider feststellen, dass sie nicht gelernt hat, Danke zu sagen. Nur ein Paket von den 4 ist binnen 6 Tagen angekommen nach Kröpelin. Heute kam die Nachricht. Ich hasse bald die Zone und wenn nun diese letzten Pakete nicht ankommen, dann höre ich auf zu schicken. Denn an Kommunisten schicke ich nichts. Wer weiß, wer sich das alles da teilt?
Ilja, was glaubst du eigentlich, wie es da ist, wo ich herkomme?
Ich habe ein Bild mitgebracht aus meinem Geschichtsbuch. Das ist im Grunde ein durch und durch graues Bild. Es ist wahrscheinlich November, es regnet und scheint kalt zu sein. Die Menschen auf diesem Bild stehen in einer langen Schlange hintereinander und warten in einer trostlosen Gegend vor einem, wie ich finde, sehr hässlichen Haus, an dem steht Kaufhalle.
Mit 8. Ich sitze mit meiner Mutter im Wohnzimmer auf dem Sofa und wir schauen diese Drombusch, ein Engel auf Erden, das Traumschiff, unter der Sonne Kaliforniens und unsere kleine Farm.
1984. Um unsere Sehnsucht nach dem Westen zu stillen, fahren mein Bruder und ich hoch auf den Fernsehturm und schauen so weit wir können rüber nach West-Berlin.
Mit 9. Ich sitze mit meiner Mutter im Wohnzimmer auf dem Sofa und wir schauen, ich heirate eine Familie, das Erbe der Guldenburgs, Fackeln im Sturm, die Nervensäge mit Didialaforden und natürlich Cold Seavers.
1987 wird mein Bruder betrunken im Schnee liegend von Grenzpolizisten in der Nähe der Mauer aufgegriffen. 1988 beschließt die Familie, dass er eine Freundin aus Wien heiraten soll, um aus der DDR ausreisen zu können. Für mich wird geplant, dass ich später meinen Cousin in Rom heirate. Im August 1989 bringen wir meinen Bruder zum Flughafen Schönefeld. Er steigt in ein Flugzeug nach Budapest. Am nächsten Tag kriegen wir einen Anruf aus Wien, dass er gut angekommen ist. Wir wissen nicht, wann wir uns wiedersehen werden.
Nina, wenn es ein Lied gibt, das mein Lebensgefühl dieser Zeit beschreibt, dann ist es dieses hier. Und da musst du mal zwischen den Zeilen lesen.
Als ich ein Kind noch war, da war mir gar nicht klar, wohin die Vögel gehen, wenn kalt schon die Winde wehen. Der Vater lachte leis, die fliehen vor Schnee und Eis, die ziehen nach Süden, um immer die Sonne zu sehen. Nach Süden, nach Süden, wollte ich fliegen, das war mein
Abzuhauen.
dann lass uns mal separieren. Wo wir unter uns sind, wollt ihr auch ein Wodka?
Na klar. Klar.
Frauen aus dem Westen vertragen ja nichts. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Die trinken immer Prosecco. Prost.
Englische Gedanke.
Frauen aus dem Westen glauben auch, nur weil ihre antikommunistischen Omas immer Pakete in die Ostzone geschickt haben, hätten sie schon damals an uns gedacht.
Ist euch aufgefallen, Frauen aus dem Westen fangen schon an zu heulen, wenn sie bloß mal zwischen den Zeilen lesen sollen?
Das liegt daran, dass die Mütter von den Frauen aus dem Westen das Drama des begabten Kindes als Erziehungsratgeber missverstanden haben.
Mhm. Man könnte sagen, Frauen aus dem Westen sind überbehütet und unterentwickelt.
Während Frauen aus dem Osten unterbehütet und überentwickelt sind.
Mhm.
Frauen aus dem Westen haben auch sehr früh angefangen, mit Gott zu reden.
Deshalb quatschen die heute ununterbrochen, ohne gefragt zu werden.
Und erwarten auch keine Antwort.
Frauen aus dem Westen sind schon als Säuglinge gesegnet worden. Deshalb fühlen sie sich heute noch auserwählt und müssen immer in der ersten Reihe stehen.
Ich glaube, dieses Vordrängeln hat eher was damit zu tun, dass Frauen aus dem Westen in ihrer Kindheit nie Urkunden gewonnen haben. Die holen da was nach.
Könnten wir uns darauf einigen, dass Frauen aus dem Westen glauben, dass sie emanzipiert sind, nur weil sie die Frauen-Emanzipationsliteratur ihrer Mütter im Bücherschrank stehen haben?
Ja.
Eine Sache noch. Frauen aus dem Westen sind ja ohne eine Vorstellung von Arbeit aufgewachsen. Deshalb sind die auch alle Künstler geworden.
Künstlerinnen, Peggy. Danke, Johanna. Danke auch an deine Großmutter für die großzügigen Pakete.
Ich habe ein Bild mitgebracht. Am 1. September 1989 bin ich 16 Jahre alt und sitze in der ersten Stunde nach den Ferien im Unterricht. Wir quälen uns durch das übliche politische Gespräch. Thema: die massenhafte Ausreise von DDR-Bürgern über Ungarn und Österreich in die BRD. In der letzten Bank sitzt unsere stellvertretende Direktorin Frau Sandrak und schreibt fleißig mit. Niemand darf wissen, was ich denke. Ich muss mit dir über meinen Konflikt mit sogenannten Autoritäten reden. In mein Tagebuch schreibe ich mit 12, was ich mir jetzt vornehme. Ich muss versuchen, in der Schule aufmerksam zu sein, mich nicht verleiten zu lassen und nett zu den anderen zu sein. Ich darf nicht zu ruhig in Mitarbeit sein. Bei den Mitschülern muss ich die Klappe halten.
Stopp. Alexandra, wer hat dir gesagt, dass du das schreiben sollst?
Ich muss meine Schulaufgaben immer sauber und ordentlich machen. Ich darf nicht mit Westklamotten angeben.
Stopp. Wer hat dir gesagt, dass du das schreiben sollst?
Als ich ein Kind noch war, da war mir ganz früh klar, dass ich mit einer Schere im Kopf lebe. Ich darf nicht faul sein, aber auch nicht zu viel machen. Ich darf keine großen Töne spucken. Man darf nicht wissen, was ich denke.
Stopp. Wer hat dir gesagt, dass du das schreiben sollst?
Das habe ich mir selbst gesagt.
Nein, wer hat dir gesagt, dass du dir das sagen sollst, dass du das schreiben sollst? Ich habe gelernt, dass Eltern immer Recht haben. Ich habe gelernt, dass ein Klaps auf den Hinterkopf noch niemandem geschadet hat.
Johanna, ich habe seit meinem 14. Lebensjahr meine Träume aufgeschrieben. Hier ist der vom 12. Juli 1985. Die Universität hatte beschlossen, um die Studenten in Schach zu halten, einmal im Jahr eine Studentin oder einen Studenten aufzuhängen. Das Opfer sollte verlost werden. Viele hatten sich für den Anlass schön gemacht, besonders Kirsten Kaiser. Auf sie fiel das Los. Sie musste auf eine Bühne und stand dort fassungslos, ohne einen Ton zu sagen, und ließ sich den Strick umhängen. Die Menge schrie und gröhlte.
Peggy, ich habe dir ein Lied mitgebracht. Diese Platte habe ich 1980 zusammen mit meinem Vater gekauft. Und als ich dieses Lied gehört habe, habe ich beschlossen, Pazifistin zu sein. Er sagt, stell dir vor, es gibt keinen Himmel. Es ist einfach, wenn du es versuchst.
Ilja, kannst du dir vorstellen, dass man mir mal gesagt hat, dass ein Pazifist gegen die Nationale Volksarmee ist? Und weil die Nationale Volksarmee die DDR beschützt, ist ein Pazifist auch gegen die DDR. Und weil die DDR das erste sozialistische und antifaschistische Land auf deutschem Boden ist, ist ein Pazifist auch ein Imperialist und ein Faschist und gefährdet den Weltfrieden.
Mit 8. Ich bekomme von meinen Eltern eine Barbie-Puppe geschenkt, weil ich es geschafft habe, 2 Wochen lang alle ihre Anweisungen ohne Widerrede zu befolgen.
In meinem Pionierkalender von 1980 steht, da war ich in der ersten Klasse, Hinweise für das richtige Tarnen. Erstens, nutze zur Tarnung dunklen Unter- und Hintergrund. Vermeide Horizontlinien, sie verraten dich. Zweitens, tarne dein Gesicht. Halte Grasbüschel, Zweige oder Ähnliches davor.
Mit 10. Meine französischen Verwandten sind zu Besuch. Wir fahren in den Harz an die Grenze. Auf einer Aussichtsplattform schmeißen wir jeder 10 Pfennig in ein Fernrohr und schauen in die DDR.
Alexandra, ich schaue auf dich, aber ich kann dich nicht sehen.
Drittens, beobachte den Gegner durch Büsche, Hecken und Ähnliches hindurch, nicht darüber hinweg. Viertens, lege dich zur Tarnung vor oder hinter einer Erhöhung, niemals darauf.
Stopp, erkläre. Wovor genau hast du dich getarnt?
Als ich ein Kind noch war, da war mir ganz früh klar, dass ich mich tarnen muss, wenn ich das Haus verlasse.
Ich habe gelernt, mich zu tarnen, wenn ich das Haus betrete.
Fünftens, bist du gesehen worden, so verhalte dich danach eine längere Zeit ganz ruhig.
Ich habe gelernt, reden ist Silber und schweigen ist Gold.
2005. Ich finde in den Stasi-Akten, die über mich angelegt wurden, alle meine Gedichte wieder, die ich 25 Jahre vorher verbrannt habe.
Ilja, im Gegensatz zu dir war ich für den Weltfrieden. Und zwar per Geburt. Hör mal zu. Weißt du eigentlich, wie viele Kraniche ich für den Weltfrieden gefaltet habe? Wie viele Altstoffe ich für den Weltfrieden gesammelt habe? Ich habe sogar eine Choreografie für den Weltfrieden erarbeitet, und zwar in meinem Kinderzimmer.
Wer hat dir gesagt, dass du diese Choreografie machen sollst?
Na, ich.
Und wer hat dir gesagt, wie diese Choreografie aussehen soll?
Ilja, das mag jetzt dein Imagine-Vermögen sprengen, aber das habe ich mir selbst gesagt.
Ich verstecke mich zwischen dem Sofa und dem Fernseher. Ich verstecke mich zwischen dem Sofa und der Fensterbank. Ich verstecke mich zwischen dem Sofa und dem Bücherregal. Ich verstecke mich zwischen dem Sofa und dem Esstisch. Ich verstecke mich unter dem Sofa, hinter den Sofakissen, unter dem Sofabezug, in den Sofaritzen.
1987. Ich komme zum ersten Mal aus meiner Tarnung heraus. Ich stehe vor meiner Lehrerin, die mich auffordert, die Rede zum Festakt unserer Jugendweihe zu halten. Ich bekenne unter Tränen, ich kann das nicht machen.
1982. Ich sitze einem Mann gegenüber, der mich für die Staatssicherheit anwerben will. Ich glaube, sein Argument war der Weltfrieden. Ich lehne ab. Heute überlege ich, was gewesen wäre, wenn der Mann eine attraktive, intelligente Frau gewesen wäre, die sich mit mir über Feminismus unterhalten hätte.
Was ich nicht gesagt habe, aber in den Umschlag meines Französischhefts geschrieben habe. Deutsche Polizisten, Mörder und Faschisten.
Mit 3. Mein Lieblingsspiel im Kinderladen heißt Befreiung der Gefangenen. Meine Eltern und Erzieher sehen aus wie die Leute von der RAF auf den Fahndungsplakaten der Polizei.
Deutsche Waffen, deutsches Geld, morden mit in aller Welt.
Mit 7. Nach der Anti-AKW-Demo im Brockdorf geht meine Mutter auf keine Demo mehr, weil ich zu sehr Angst habe, dass sie verhaftet werden könnte. Ich fühle mich nicht bereit für die Befreiung der Gefangenen.
Deutsche Bullen, Schweine, ihr kriegt nichts auf die Beine. Nazis könnt ihr fördern, Linke könnt ihr mördern. Alexandra, was ich nicht gesagt habe, für mich ist die Welt nicht mehr in Ordnung. Ich muss hier raus.
Nach Süden. Nach Süden.
Wenn ich dich damals schon gekannt hätte, hätte ich dir gesagt, wir sind 2 von Millionen und wir sind nicht allein. Ich hätte dir gesagt, wir werden es schaffen. Hör mal zu. Und da musst du mal nicht zwischen den Zeilen lesen.
Ist der Mensch nicht gern allein? In meinem Bett ist grad noch Platz für dich. Doch mein Alter ist fast jeden Tag zu Hause. Und ich glaube, er hat was gegen dich. Für mich ist die Welt nicht mehr in Ordnung. Nicht früh 7 und auch nicht nach der Tagesschau. Für mich heißt das Wort zum Sonntag Scheiße.
Und das Wort zum Montag, mach mal blau. Wir müssen
müssen hier raus. Das ist die Hölle. Wir leben im Zuchthaus.
Wir sind geboren,
um frei zu sein.
Wir sind zwei von Millionen.
Und wir sind nicht allein.
Und
wir werden es schaffen. Wir werden es schaffen.
Also, jetzt, wo wir hier unter uns sind. Ich habe ja ein paar Beobachtungen gemacht, die ich gerne mit euch teilen würde. Mhm. Nämlich folgendermaßen. Frauen aus dem Osten fangen spontan an, Russisch zu sprechen, wenn die Rede auf Mütter kommt, weil sie bis heute Mütterlichkeit mit Russland verbinden.
Ist mir auch aufgefallen.
Echt?
Ich vermute sogar, weil Frauen aus dem Osten sich schon früher nicht über die Westpakete gefreut haben, halten sie sich heute noch für unbestechlich und antikapitalistisch.
Ja, das leuchtet ein.
Gegenthese. Frauen aus dem Osten haben schon früh gelernt, sich zu tarnen und haben deshalb diesen natürlichen, also um nicht zu sagen unauffälligen Kleidungsstil. Die verschmelzen vollkommen mit ihrer Umgebung.
Ja, aber das ist doch deshalb, weil Frauen aus dem Osten nicht mehr mit Meister von morgen angesprochen werden. Deshalb fühlen sie sich immer zu unterschätzt.
Mm. Und weil Frauen aus dem Osten als Jugendliche für alles und jedes eine Urkunde bekommen haben, denken sie heute noch, dass irgendeine Qualifikation ausreicht, um Bundeskanzlerin zu werden.
Stopp. Apropos Qualifikation, ich muss mit euch unbedingt über Kathi Witt sprechen.
Schade.
Da kann ich auch nicht mitreden.
Hä? Ich habe euch ein Bild mitgebracht. 1988, ich sitze mit meiner Mutter im Wohnzimmer auf dem Sofa, schön gemütlich aneinander gekuschelt. Das Wohnzimmer ist hell erleuchtet von der Sonne. Im Fernsehen läuft Olympiade. Kathi Witt betritt das Eis und sie beginnt, ihre berühmte Carmen-Kür zu tanzen.
Oh, in Kathi war ich auch mal verliebt. Sie hatte doch damals dieses tolle rote Kostüm mit dem tiefen Ausschnitt an, oder?
Ja, aber das war ja ein ziemliches Fiasko damals, weil die amerikanische Konkurrentin, diese Debbie Thomas, die hat ja damals auch die Carmen getanzt.
Das war so demoralisierend, ja. Kathi tanzt die perfekte Kür und danach muss Debbie aufs Eis in diesem schwarzen Trauerkostüm und verpatzt natürlich auch gleich den ersten Rittberger.
Ja, aber man muss jetzt auch mal sagen, Kathi wurde ja ziemlich fies bewertet von den Amerikanern. Ja? Die hat ja von allen 5,9 Punkte bekommen, nur von Amerikanern hat sie 5,5 bekommen.
Das war kalter Krieg auf dem Eis.
Um nicht zu sagen, eiskalter Krieg auf dem Eis.
10. November 89, 6.30 Uhr. Am Frühstückstisch höre ich in den Nachrichten, dass in der Nacht Tausende DDR-Bürger im Westen waren. Ich ärgere mich maßlos, dass ich Schabowskis Worte auf der Pressekonferenz am Vorabend nicht kapiert habe und ins Bett gegangen bin. 7.45 Uhr. Wir schreiben eine Geschichtsklausur über Brandts Ostpolitik. Die Lehrerin betritt das Klassenzimmer und ruft, heute schreiben wir Geschichte. Die Mauer ist offen. Die Mauer ist offen. 7.50 Uhr. Im Treppenhaus treffe ich meine Nachbarin Frau Matzki. Sie sagt, jetzt war alles umsonst. 7.55 Uhr. Ich betrete die Kantschule und sehe auf dem Boden liegende Sektkorken. In meiner Klasse tanzen Schüler auf den Tischen. Für andere bricht eine Welt zusammen und sie weinen. 13.10 Uhr. Zusammen mit meiner Freundin Katrin breche ich in ihrem orangefarbenen Golf Richtung Westen auf. Wir besuchen eine Freundin, die in Bochum studiert. Auf der Fahrt hören wir Herbert Grönemeyer. Tief im Westen. 13.30 Uhr. Ich komme von der Schule nach Hause. Mein Vater sagt, hol deinen Ausweis. Ihr seid heute Nachmittag mit Onkel Walter am Kudamm verabredet. 14 Uhr. Ich fahre mit meinem Bruder und meinem Vater in den Harz über die offene Grenze. 14.30 Uhr. Ich stehe auf der Oberbaumbrücke mit hunderten Arbeitern der Frühschicht des Nava Glühlampenkombinats. Sie haben alle Stullenbüchsen dabei. Ich rieche Leberwurst. Und ich rieche Stinkerkäse. 16 Uhr. Wir sitzen beim 73-jährigen Onkel Walter am Kudamm. Es gibt Käsekuchen. Und so spannend ist es hier gar nicht. 16.15 Uhr. An der Raststätte Herborn springen Menschen aus hupenden Trabis und fallen uns um den Hals. 17 Uhr. Ich bin 18 Jahre alt und schreibe in mein Tagebuch.
In der DDR ist gerade Umbruchzeit. Ob ich wohl in 20 Jahren denken werde, komisch, wie wenig dich diese Weltgeschichte im Grunde interessiert hat?
18 Uhr. Wir kehren aus dem Ostharz zurück. Wir probieren die verschiedenfarbigen Bonbons, die uns in den Ostdörfern unter Freudentränen zugeschmissen wurden. Und sie schmecken alle gleich. 18.07 Uhr. Ich möchte in den Osten zurück, aber die Menge drückt mich rückwärts in den Westen. 19 Uhr. Wir sitzen in Christianes WG-Küche in Bochum, bestaunen ihre neu gewonnene Autonomie und sprechen über ihr Studium. 23 Uhr. Ich entdecke mit Entsetzen, dass die Ausgabe der Zeit, die ich seit 18.15 Uhr mit mir herumtrage, zur Hälfte aus Werbung besteht. Ich kaufe die Zeit aus Ärger darüber nie wieder.
Ich bin 13 Jahre alt und ich habe keinerlei Erinnerungen an diesen Tag. Und auch ansonsten habe ich keine besonderen, prägnanten oder gar aufregenden Bilder aus dieser Zeit. Ich war einfach zu jung, um dabei zu sein, aber ich finde, ich habe schon ziemlich gute Musik gehört.
It was a large room full of people, all kinds. And they had all arrived at the same building at more or less the same time. And they were all free. And they were all asking themselves the same question.
What is behind that curtain? Ich werde jetzt nachträglich herausfinden, was sich damals hinter diesem Vorhang befand.
1990. Ich begegne im Staatsbürgerkundeunterricht einer ratlosen Lehrerin und beschließe, ein Jahr vor dem Abitur die Schule zu wechseln und auf ein Gymnasium im Westteil der Stadt zu gehen. Ich nehme dafür ein Jahr mehr Schule in Kauf.
Aus meinem Tagebuch März 1990. Düsseldorf, Köln, Bonn. Die Leute sehen aus wie Schaufensterpuppen. Frisch aus dem Solarium mit weißen Augenrändern. Sie kommen mir alle so unnatürlich vor. Hier möchte ich um keinen Preis leben.
3. Oktober 1990. Ich stehe in Hamburg fassungslos vor dem Schaufenster eines Blumengeschäfts, das ganz in Schwarz-Rot-Gold dekoriert ist. Alle Blumen sind gelb oder rot, die Blätter und Stiele schwarz gefärbt.
1991. Mein Vater beschließt, noch ehe sein alter Arbeitsplatz abgewickelt wird, einen neuen, gut bezahlten Job anzunehmen. Nach seinem ersten Arbeitstag sehe ich ihn traurig im Anzug auf dem Sofa sitzen und sage,
Papa, das wird nicht.
Mit 19. Im Sommer fahre ich mit ein paar Freunden nach Usedom. Die Nachmittage verbringen wir total bekifft in einem kleinen Motorboot und wir sind fest davon überzeugt, dass das Leben ist.
Brief einer Freundin vom September 92. Heute die Zeit gelesen, die voller hässlicher Berichte aus unserem hässlichen Land war, insbesondere aus Rostock und so weiter. Von Spanien aus hatte ich das nicht so richtig mitgekriegt, was hier los ist, aber es ist wohl soweit, bald über ein attraktives Land zur Emigration nachzudenken.
Stopp! Bin ich aus Rostock?
Naja, deine Großmutter ist aus Kröpelin, das ist in der Nähe, glaube ich.
Ich probiere fremde Länder aus. Die Schweiz fühlt sich gut an, aber ich kann mir nicht mal einen Kaffee leisten.
Ekelhaft sind ja keineswegs nur die ignoranten und brutalen Aggressoren. Fast genauso schlimm finde ich Politik und Presse, die der entschuldigenden Worte für den Mob voll sind. Ach Gott, die armen Rostocker. Sie sind so gute, fleißige Menschen, aber unter bestimmten Voraussetzungen müssen sie eben zu Monstern mutieren. Da kann man gar nichts machen. Wir sollten alle Nachsicht üben. Was ist das denn für eine Reaktion? Ich persönlich hätte jetzt bitte gerne meine Mauer wieder.
1993. Meine Freundin zieht an den Bersarinplatz in Berlin-Friedrichshain. Von da an pendle ich regelmäßig zwischen Ost-Berlin und der alten BRD. Im Zug lese ich in einer Kurzgeschichte.
10 Gründe, warum ich sie liebe. Erstens, ihr Haar. Zweitens, ihre Augen. Drittens, ihr gesamter Körper eigentlich, außer vielleicht ihre Ellenbogen.
Stopp! Wo bin ich?
Du bist in einer Liebesgeschichte. Viertens, wie hingebungsvoll sie mit mir war, mit uns als Paar. Fünftens, wie sehr sie mich liebte. Sechstens, ihre Liebe zu mir. Siebtens.
Tagebuch mit 19. Ich glaube, dass ich den Sommer im Prenzlauer Berg verbringen werde, nicht in China oder Vietnam. Der Sommer im Prenzlauer Berg ist für mich so etwas wie das verheißene Land. Ich muss aufpassen, dass ich mir das nicht so zurecht fantasiere. Ich denke zum Beispiel an Milchkaffee trinken in einem gemütlichen Café, wo man nicht gleich rausgeworfen wird, sobald die Tasse leer ist oder man ein Glas Leitungswasser bestellt.
Aus meinem Tagebuch, 8.11.92. Oskar war im Prenzlauer Berg, fühlt sich aber ausgestoßen. Sie wollen mich nicht, sagt er, aber sie kennen mich doch gar nicht und ich bin doch ganz toll. Ich denke, gerade das ist es. Oskar sagt von sich, er sei ganz toll. Allein das stößt sie ab, die Ossis, die in dieser Hinsicht überempfindlich sind. Und ich bin auch einer. Auch ich will nicht, dass sie bei uns eindringen.
Am 3. Oktober 1990, 0 Uhr, gründen wir auf dem Kollwitzplatz die Autonome Republik Utopia, um dem Vereinigungsdusel etwas entgegenzusetzen.
Stopp! Bin ich in einer Utopie?
Es heißt, wir sind 10.000 gewesen.
Stopp, bin ich am runden Tisch dabei?
Aus meinem Notizbuch, 4. Dezember 1989. Als unsere Frauengruppe Lila Offensive einen Platz am zentralen runden Tisch einfordert, sagt einer der Moderatoren, da können wir ja jeden Kaninchenzüchterverein zulassen. Wir haben uns aber durchgesetzt.
Knochen treten scharf hervor, als sie ihre Kleider abstreift. Ihr Körper ist eine spitz zulaufende Träne. Meine Brüste fallen aus dem BH, warm wie mein ganzer Körper. Ich ziehe ihre Hose runter.
Aus meinem Traumtagebuch, 7. Juli 1990. Ich ging mit einem Mann ins Bett, der hatte Werbung auf den Schwanz tätowiert. Ich schrie, ich will in ein Land ohne Reklame.
Und es ist wirklich keine Projektion wie bei sonst so vielen anderen Dingen. Berlin ist echt. Der Prenzlauer Berg ist echt. Wenn ich an Kreuzberg denke, dann fehlt einfach dieses Gefühl, das ich habe, wenn ich es mit dem Osten zu tun habe.
Mit 16. Meine Freundin Dörte schreibt mir, dass man in Berlin nur Leute trifft, die aus irgendwelchen muffigen Kleinstädten mit ihren homophoben Bewohnern geflüchtet sind.
Du bist dir wohl zu schade, meine Möse zu essen, schnaubt sie. Das kann doch nicht wahr sein, denke ich.
Stopp! Wo bin ich?
Du bist in einem Liebesakt mit einer Sterbenden.
Es ist doch klar, dass Oskar sofort nach seiner Kleidung, nach seinem Gang, seiner Sprache eingeordnet wird. Es sind schon viele Wessis gekommen und haben sich dargestellt, haben uns überrumpelt. Jeder kleine Wessi ist gleich ein ganz großer Wessi. Wie sollen wir denn auch differenzieren können, wo wir doch völlig verunsichert sind?
Am 4. November 1990 schreibe ich in einem Flugblatt. Unsere Utopie von einer gerechteren Gesellschaft, kaum ein Jahr alt, hat sich als kein Ort nirgends erwiesen. Weigern wir uns, in diesem Staatsgebäude die gar nicht oder schlecht bezahlten Reinigungskräfte zu spielen. Jetzt sollen wir, die wir aus den verschiedensten Gründen nicht ausgereist sind, uns von einem Land verabschieden, mit dem wir noch nicht fertig sind, ohne die uns wichtigen 7 Sachen mitzunehmen.
3.10.90. Ich bin allein zu Hause und sehe im Fernsehen den Festakt zur deutschen Einheit. Ich weine, als mir klar wird, dass ich gerade mein Land und meine Heimat für immer verliere.
Meine Hände gleiten langsam über das Schlachtfeld, das ihr Körper ist, über den Krieg, den sie verlieren wird. Ich bin erfüllt von Traurigkeit. Halt sie fest, schreit meine Seele. Und es ist so schön, jemanden festzuhalten, dass mein Entsetzen über ihre Verluste nachlässt und ich staune, was ihr noch alles geblieben ist. Das Leben, der Atem, ihre Beine zwischen meinen.
Worum geht es hier eigentlich?
Es geht um die Vereinigung zweier Körper.
Dazu habe ich auch einen Text. Alles, was für zwei Menschen gilt, ist falsch. Richtig ist nur, was für den Einzelnen, das Individuum gilt. Liebe ist eine Metapher für falsches Bewusstsein. Gemeinsamkeit ist immer eine Phrase. Was man lernen muss, was Emanzipation überhaupt ausmacht, ist Einsamkeit zu ertragen.
Heiner Müller?
Heiner Müller.
Ich möchte mit euch über Zugehörigkeit sprechen. Ich habe ein Bild mitgebracht. Es ist Juli 1990 und ich bin mit meiner Frauengruppe Lila Offensive in einem Camp für Lesben und andere Frauen irgendwo in einer wüstenähnlichen holländischen Landschaft, wo man nicht wegkommt ohne Auto. Wir sind mit unseren Kindern angereist und leben in Zelten. Neben uns lagert eine Lesben-Motorradgang, die mit Kindern nichts anfangen kann.
Am zweiten Tag wird im Genossenschaftsladen des Camps eine Kekspackung mit einem Schwarzen auf der Verpackung entdeckt und angezeigt. Es entspinnt sich eine Diskussion über Rassismus im Feminismus, in deren Verlauf ein Zelt aufgebaut wird, in dem man rassistische Vorfälle melden kann. Wir Ostfrauen sind dagegen mit dem Argument, so hat es mit der Stasi auch mal angefangen und was ist daraus geworden?
Ich habe hier diese Mixkassette mitgebracht. Die habe ich 1994 mal für eine Reise zusammengestellt. Da ist ein ganz passender Song drauf. Every breath you take.
Brief vom März 1993. Es ist nicht ganz fair, dass ich meine persönliche Auseinandersetzung mit Feminismus ausgerechnet an deiner Geburtstagsparty festmacht. Aber hier bin ich sonst nie mit dieser Art von Dogmatismus konfrontiert. Ich hatte nicht gerade das Gefühl von großer schwesterlicher Solidarität.
Ich hatte vielmehr... Da habe ich einen ganz passenden Song auf meiner Mixkassette. I realized quickly when I knew I should that the world was made of this brotherhood of men.
Ich hatte eher den Eindruck, ihr guckt an mir hoch und runter und haltet mich für eine Verräterin sämtlichen feministischen Gedankenguts, weil ich bunt angemalt und auf hohen Schuhen daherkomme.
I say hey! What's going on?
Natürlich habe ich geahnt, dass meine Hose die kürzeste des Abends sein würde, habe sie trotzdem angezogen, weil ich keine Lust hatte, mich zu verstellen.
Please,
ich will nicht, dass du mich für eine Verräterin an der gerechten Sache der Frauen hältst, aber ich will mich auch nicht verkleiden müssen und Linientreue vortäuschen.
Sie verbessert mich?
Dezember 1989. Eine Delegation der Ostberliner Frauengruppe Lila Offensive fährt nach Westberlin, um sich mit Feministinnen von dort zu treffen. Welchen Schwerpunkt hat denn eure Frauengruppe, fragen die Westberlinerinnen. Wir verstehen nicht. Na, seid ihr nun eine Gruppe von Lesben, Heteras, Lesbenmüttern, Müttern oder Transenmüttern? Wir sind alles, sagen wir. Dann werdet ihr hier nicht weit kommen.
Bekenntnis. Denkst du als Deutsche?
Ja. Leider ja.
Denkst du als Ostdeutsche?
Ja. Auf jeden Fall.
Denkst du als Westdeutsche?
Mhm. Klar.
Denkst du als Migrantin?
Ja.
Mitunter.
Denkst du als Frau?
Ja.
Immer.
Ja.
Denkst du als Feministin?
Auf jeden Fall. Ja.
Denkst du als Mutter?
Ja. Mhm.
Denkst du als Bürgerstochter?
Ja. Hm.
Denkst du als Arbeiterkind? Denkst du als Akademikerin?
Ja.
Ja.
Mhm.
Ja.
Danke.
Denkst du links?
Mhm.
Ja.
Klar.
Ja.
Ja.
Denkst du liberal?
Meistens.
Ja. Ja.
Denkst du neoliberal?
Ja. Oder nicht? Nee.
Denkst du autonom?
Ja.
Auf jeden Fall.
Bist du Materialistin?
Ja.
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 Bist du Idealistin?
Ja. Ja.
Immer.
Bist du Atheistin?
Ja.
Na klar.
Ja.
Bist du Atheist?
Definitiv.
Auch. Bist du Mehrheit?
Ja.
Bist du Minderheit?
Ja.
Leider.
Bist du Avantgarde?
Ja.
Absolut.
Manchmal.
Selten.
Bist du Außenseiter?
Stopp. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das klebt in meinem Tagebuch vom Jahr 2000. Es ist das Bild des Mannes, der mich ganz persönlich enttäuscht hat. Das Bild von Joschka Fischer. Ich will mit euch über das Ende der Bundesrepublik reden. Hast du eine Ahnung, wie das ist, wenn etwas, das du als Teil deiner Identität begreifst, sich plötzlich verändert und beginnt, ein unkontrollierbares Eigenleben zu führen, bis du schließlich einsehen musst, dass du dich von diesem Teil von dir trennen musst?
Ja.
Und hast du eine Ahnung, wie das ist, wenn du es nicht schaffst, dich von diesem Teil zu trennen? Wenn du den Mann, dem du jetzt nicht mehr vertraust, immer weiter wählst, obwohl es sich anfühlt, als würde man seinen Kopf immer wieder gegen eine Wand schlagen?
Und hast du eine Ahnung, wie es ist, wenn du plötzlich nur noch von Menschen umgeben bist, die sich nie von irgendetwas getrennt haben? Und hast du eine Ahnung, wie ich mich gefühlt habe, als ich mich von allem trennen musste, was mir vertraut war? Hast du eine Ahnung, wie es ist, wenn dir jemand vorwirft, du seist nicht angekommen, wenn du eigentlich immer unterwegs sein wolltest?
Weißt du eigentlich, wie enttäuscht ich war, nachdem ich jahrelang für die staatliche Souveränität der DDR argumentiert habe, Leuten wie meiner Großmutter gegenüber zum Beispiel, und dann gibst du einfach auf?
Und hast du eigentlich eine Ahnung, wie es ist, wenn frühere Selbstverständlichkeiten plötzlich von dir als neue Erfindungen ausgegeben werden?
Hast du eigentlich eine Ahnung, wie sich das anfühlt, wenn man für jeden Scheiß verantwortlich gemacht wird, der in deinem Leben schiefläuft?
Und hast du eigentlich eine Ahnung, wie ich mich fühle, weil ich wegen eurer Schwäche von einer ostdeutschen Pfarrerdynastie regiert werde?
Hast du eine Ahnung, wie es ist, wenn man denkt, man bekommt eine völlig neue Gesellschaft und stattdessen bekommt man dasselbe Land bloß in doppelt so breit?
Hast du eine Ahnung, wie das ist, wenn man den Kapitalismus als Zumutung empfindet, es fällt einem aber keine Alternative mehr dazu ein?
Hast du eine Ahnung, wie das ist, wenn man den Kapitalismus als Zumutung empfindet und es gibt keine Alternative mehr wegen dir?
Hast du eine Ahnung, wie das ist, wenn man plötzlich kein Mensch mehr ist, sondern nur noch die Ostdeutsche?
Hast du eine Ahnung, wie das ist, wenn das Wort Deutschland wieder so vollmundig ausgesprochen wird, statt dem viel diskreteren BRD?
Und hast du eine Ahnung, wie es ist, wenn man eine Sprache spricht und sich trotzdem nicht versteht?
So, jetzt bin ich mal dran. Hast du eigentlich eine Ahnung, wie sich das anfühlt, wenn unsere Verwandten aus Frankreich nicht mehr zu Besuch kommen, weil der Osten als Touristenattraktion wegfällt?
Hast du eine Ahnung, wie das
hast
ist,
du wenn eigentlich eine Ahnung, wie das ist, wenn jeder denkt, du als
Stopp! Dann ist jetzt die Zeit gekommen, um Bilanz zu ziehen.
Ilja, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr bist du heute noch Pazifistin?
9.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie emanzipiert bist du?
11.
Nina, wie viele Vorurteile hast du gegen Ostdeutsche?
43.
Wie viele dieser Vorurteile haben sich bestätigt?
42,5.
Johanna, wie viele Ostkontakte in deinem Handy?
3.
Sind wir da schon dabei?
Ja.
Wie viele Ostmänner in deinem Bett?
1.
Wie viele Westmänner in deinem Bett?
Richtungswechsel. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich warst du 1990?
7.
Peggy, wie glücklich warst du 1990?
4.
Und du, Annette?
Also Anfang 1990 10, Ende 1990 1.
Wie viel Prozent verdiene ich mehr als du?
25%.
Wie viele gescheiterte Utopien in deinem Leben?
Richtungswechsel.
Wie häufig pro Woche denkst du an die Abschaffung des Kapitalismus?
3,5 Mal.
Wie oft hast du ihn schon abgeschafft?
0,23 Mal.
Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gut passen wir zusammen?
Richtungswechsel. Mit wie viel prozentiger Wahrscheinlichkeit kennen wir beide uns noch in 13 Jahren?
10%.
Alexandra, wie viele Geschenke hast du früher zu Weihnachten bekommen?
7.
Wie viele Weihnachtsgeschenke bekommst du heute?
37.
Mit wie vielen dieser 37 Weihnachtsgeschenke kannst du wirklich etwas anfangen?
4.
Danke. Keine weiteren Fragen.
Apropos Weihnachten, wir haben noch gar nicht über Umgang mit Traditionen
gesprochen.
Peggy, ich
lege jetzt noch mal diese Platte auf, die du vorhin versucht hast zu zerstören.
Was machst du denn?
Zerstören. Da ist nämlich, so, zu bestaunen, wirklich auch ein Weihnachtslied drauf.
Heiligabend. Also ich selbst habe noch nie einen Weihnachtsbaum gehabt. Ich kann ihm überhaupt nichts abgewinnen.
Du
willst
zu deinen Eltern? Ich kann ihn auch nicht abgewinnen. Wir lernen genau 24 Stunden. And so this is Christmas.
Schubladen, ein Generationsporträt von Shishi Pop und Gästen. Es begegneten sich Annette Gröschner und Johanna Freiburg, Alexandra Lachmann und Nina Tecklenburg, Peggy Mädler und Ilja Papatheodorou. Mit Texten der Sprecherinnen und Beiträgen von Katharina Lorenz, Lisa Lukassen und Wenke Seemann. Ton Max Knoth und Andreas Nahr, Technik Philipp Adelmann, Regieassistent Susanne Franzmeier, Regie Shishi Pop. Produktion Deutschlandradio Kultur 2013.